Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Schon wieder eine Folge, die so früh online gegangen ist. Das gibt es doch gar nicht. Was ist da eigentlich los bei diesem Handball-Podcast? Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur neuen Folge von Kreisab. Und das Rätsel löse ich natürlich sehr, sehr gerne. Es hat ein bisschen was zu tun mit meiner Rückreise von der Golden League der Frauen. Ich bin am Wochenende bzw. schon ab Mitte der vergangenen Woche in Larvik unterwegs gewesen in Norwegen. Die deutsche Frauenhandballnationalmannschaft hat da zum ersten Mal an diesem Format teilgenommen und drei Spiele absolviert. Und zwar gegen die Mannschaften, gegen die es auch bei der Europameisterschaft Ende November, Anfang Dezember gehen wird. Nämlich die Niederlande. Da gab es einen Sieg und es gab zwei Niederlande. Einmal gegen Norwegen und einmal gegen Dänemark. Die warten dann in der Hauptrunde in Wien. Gegen die Niederlande geht es in der Vorrunde in Innsbruck. Aber ja, während es gegen Norwegen noch ordentlich war, da gab es eine 3-Tore-Niederlage, sind die Mädels leider am letzten Tag, am Sonntag also, sprich gestern, völlig untergegangen, haben mit 19-34 verloren. Und ich wollte eigentlich im Nachgang mit dem Bundestrainer sprechen, mit Markus Gaugisch, aber leider ist das Interview nicht zustande gekommen. Deswegen, wenn ihr wollt und wenn ihr Lust drauf haben solltet, dann lest gerne meine Kolumne. Die heißt Die Lage der Nation, die findet ihr auf der Seite streekspiller.com, mit der ich seit längerer Zeit ja schon zusammenarbeite. Dort gibt es jedes Mal eine Kolumne, wenn die deutsche Frauennationalmannschaft gespielt hat. Deswegen verweise ich an dieser Stelle sehr, sehr gerne darauf. Und ja, was soll ich sagen? Wie soll man das Ganze einordnen? Es ist eine Frage der Konstanz nach wie vor. Die deutschen Frauen sind immer zu guten Leistungen in der Lage, aber meistens fehlt dann gegen die Top-Mannschaften über 60 Minuten etwas oder im Turnier insgesamt dann die Konstanz. Mal funktioniert die Abwehr sehr, sehr gut und man kommt über Tempospiel zu einfachen Toren, dann funktioniert aber irgendwie der Positionsangriff nicht. Mal ist es genau andersrum. Die Abwehr, die zeigt Schwächen, dafür ist der Positionsangriff dann sehr, sehr gut. Beispielsweise wie bei diesem ersten Spiel gegen Norwegen, dass man 30-33 verloren hat. Ja, auf jeden Fall bleiben noch einige Fragezeichen bei der Mannschaft von Markus Gaugisch und mal gucken, ob daraus Ausrufezeichen werden, dann in gut einem Monat, wenn es dann in Richtung Österreich geht, wo eben die Europameisterschaft stattfindet. Aber das ist ja nicht das Kernthema der heutigen Sendung. Zunächst möchte ich euch mal informieren, wer überhaupt mit dabei ist. Und zwar gibt es ein, wie ich finde, sehr, sehr interessantes Interview der Woche. Erik Schmidt ist zu Gast und jetzt wird der ein oder andere sagen, ach, Erik Schmidt, der spielt doch nicht mal mehr in der Bundesliga. Das ist richtig. Der spielt mittlerweile für AEK Athen in Griechenland. Er hat in der vergangenen Saison noch bei der HSG Wetzlar gespielt. Er war lange verletzt und wusste dann auch nicht, was passiert denn eigentlich ab dem Sommer? Finde ich überhaupt einen neuen Verein? Welchen neuen Verein finde ich? Und ist das das Richtige für mich? Muss ich mich gedulden? Darüber spricht er, über diese Ungewissheit, aber nicht nur darüber. Ich kann euch dieses Interview der Woche sehr, sehr ans Herz legen. Ich denke, es wird euch auf jeden Fall gefallen. Und nachher begrüße ich dann noch Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt. Mit ihm spreche ich über die Entscheidung, die gefallen ist bei der Klage von Jamal Nagy gegen den Bergischen HC. Der Ex-Trainer des BHC hat diese Klage tatsächlich gewonnen und dementsprechend ist das hochinteressant. Es gibt noch keine komplett offizielle Urteilsbegründung, sondern es gab nur eine, ja, ich sag mal, kürzere Pressemitteilung, wo ein paar Erklärungen drin standen seitens des Gerichts in Solingen und dort wurde das Ganze ja vor ein paar Wochen verhandelt. Jedenfalls ist die Frage, ist das ein mögliches neues Bosman-Urteil? Denn Jamal Nagy hat ja unter anderem dagegen geklagt, dass die Klausel in seinem Vertrag, dass der Vertrag nicht mehr gültig ist, wenn es in die zweite Liga geht, Gültigkeit hat. Und dementsprechend ja, bin ich sehr gespannt, was Tom dann dazu zu sagen hat im Detail. Ich möchte euch kurz noch einen Überblick liefern über das, was in der Handball-Bundesliga so los war. Die MT Melsung ist aktuell Tabellenführer vor der TSV Hannover-Burgdorf und dahinter der SC Magdeburg, der amtierende Doublesieger. Er hat aber auch eine Partie weniger absolviert. Das heißt, mit einem Sieg im Nachholspiel könnte man dann an die Tabellenspitze springen und ja, dementsprechend ist klar, der SCM auch in dieser Saison, obwohl es in der Champions League alles andere als rund läuft, ein absoluter Titelkandidat. Und hinter Melsungen noch die TSV Hannover-Burgdorf, dann folgen die Füchse Berlin und der THW Kiel und der TBV Lemgo Lippe. Der hat sich richtig hochgearbeitet in den vergangenen Wochen. Vierter Sieg in Folge gegen die Rhein-Neckar-Löwen zu Hause gewonnen. Die Löwen sind so gut in die Saison gestartet, mittlerweile sind sie abgerutscht auf Platz 9 im Mittelfeld der Liga angekommen. Da wollten sie unbedingt weg und aktuell sieht's nicht danach aus. Und am Tabellenende, was hat sich da getan? Potsdam nach wie vor ohne Punkt. Davor der TVB Stuttgart und der HC Erlangen jeweils zwei Zähler und einigermaßen gut aus. Sieht es derzeit für die Vereine aus Eisenach, Göppingen und Bietigheim, auch Wetzlar. Präsentiert sich mal so, wir haben vergangene Woche ausführlich über die HSG gesprochen. Tja, jetzt habe ich viel erzählt, bin aber nicht wirklich auf den Punkt gekommen und der Kollege, der musste lange in der Leitung warten. Jetzt begrüße ich ihn recht herzlich. Wie gesagt, Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt. Hi Tom.
Hi Sascha.
Es ist so, dass wir am Sonntagvormittag miteinander sprechen, denn bekanntermaßen bin ich in Larvik in Norwegen unterwegs. Übrigens als gefühlt einziger ausländischer Journalist. Ich habe zwei Dänen hier gesehen, ein paar Norweger und das war's. Also ist schon sehr traurig, dass da niemand mit dabei ist und dass die deutschen Medien sich anscheinend nichts für die Frauennationalmannschaft interessieren. Ich weiß, Tom, du steckst jetzt überhaupt nicht tief drin im Frauenhandball, wobei Solinger zwei Zweitligisten hat, also immerhin den HSV Grefrath und den Bergischen HC und die schlagen sich ja extrem gut als Aufsteiger. Bislang haben alle Spiele gewonnen. Aber was sagt das eigentlich deiner Meinung nach aus, wenn die deutsche Frauennationalmannschaft ja so uninteressant ist, dass nicht mal ein Streamingdienst oder ein TV-Sender irgendwie sagt, wir übertragen die Spiele gegen absolute Top-Mannschaften. Also die spielen hier gegen Norwegen, gegen die Niederlande und Dänemark. Das sind ja nicht irgendwelche Gegner. Was sagt das deiner Meinung nach aus?
Mit der Frage überrumpelst du mich ein bisschen, ne? Zunächst mal muss ich ja intervenieren. Wie du schon sagst, wir haben zwei Frauen-Zweitligisten hier und dadurch habe ich tatsächlich ein bisschen mehr damit zu tun. Ich bin aber so gesehen nicht der Beatwriter für die beiden, sondern springe dann sozusagen ein, wenn der Kollege, der das normalerweise macht, das nicht machen kann sozusagen, ne? Ja, also wie finde ich das? Ich finde es halt bemerkenswert, dass ich wirklich, wenn die Fußballnationalmannschaft also irgendetwas macht, wenn sie ein Training haben, dass dann da ein Haufen Medienteams dabei sind und in anderen Sportarten teilweise von den größten Events das in so einem Nebensatz gemacht wird. Und das ist eigentlich das, was ich dazu sagen kann. Und ich will das jetzt gar nicht auf Frauen- und Männerhandball oder so runterbrechen. Ich finde, dass das mediale Interesse einfach am Fußball zu stark ist und darunter andere Sportarten leiden müssen. Und ich glaube, dass das nicht im wahren Interessensverhältnis steht. Das ist so ein bisschen Henne-Ei-Prinzip, ich weiß. Aber ich glaube, das Interesse wäre größer, wenn man sich etwas offener der gesamtsportlichen Lage gegenüber präsentieren würde.
Der Meinung bin ich auch und ich weiß auch nicht, es wird ja der Frauensport gepusht in den letzten Jahren, das finde ich auch absolut in Ordnung. Ich habe aber mittlerweile das Gefühl, dass eigentlich nur noch der Frauenfußball gepusht wird und man da mit den großen Marken arbeiten möchte. Wenn wir mal gucken, welche Marken da so unterwegs sind, dann haben wir in der Frauenfußball-Bundesliga beispielsweise den FC Bayern, wir haben den VfL Wolfsburg, wir haben im internationalen Frauenfußball Mannschaften wie Barcelona, wie Chelsea, wie Arsenal und so weiter und so fort. Also ich bin mir nicht sicher, ob man da wirklich den Frauensport unterstützt oder man unterstützt nur, weil es der Fußball ist. Oder hast du da eine komplett konträre Meinung?
Ich muss dir sagen, ich habe das nicht so analysiert wie du. Ich vertraue da einfach mal deinem Urteil. Alles, was ich dazu sagen würde, wäre jetzt einfach so ins Blaue hinein. Deswegen lasse ich das lieber.
Ja, aber das ist doch hier quasi bei Kreisab an der Tagesordnung ins Blaue hinein. Naja, Spaß beiseite. Wir sprechen über den Bergischen HC, das ist ja klar, wenn du zu Gast bist. Aber ich habe es ja vorhin schon erwähnt, wir sprechen am Sonntagvormittag miteinander und am Nachmittag hat der BHC noch eine Partie zu absolvieren gegen den HCL Florenz. Und wir gehen nicht so sehr aufs Sportliche ein, ich will es aber trotzdem kurz anreißen, das ist ja logisch. Das ist eine sehr enge zweite Liga, also da gibt's keine Selbstläufer. Egal gegen welchen Gegner man spielt, man muss immer ein bisschen aufpassen, die HSG Konstanz ist da vielleicht die einzige Ausnahme, aber jedes andere Spiel, also wenn man da nicht 100% gibt, hat man ein Problem.
Natürlich ist das so. Jetzt muss man natürlich sagen, aus BRC-Sicht zu Hause, toi, 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 hoffen wir mal, dass es heute so bleibt, sind sie ja bisher wirklich eine Macht, haben auch dieses eine schwere Spiel gegen GWD Minden zu Hause überstanden, obwohl sie da 48 Stunden vorher noch im Pokal beim HCL Florenz Dresden waren und einen wichtigen Spieler verloren hatten, womit sie sehr, sehr dünn dann besetzt waren, 48 Stunden später. Und die anderen Heimspiele haben sie sehr, sehr souverän gewonnen. Jetzt kann diese Aussage mir natürlich auf die Füße fallen, wenn die Sendung dann erschienen ist, je nachdem, wie es dann heute am Sonntagabend ausgeht. Aber zu Hause hat der BRC immer die Leistung auf die Platte gebracht. Und ansonsten hast du vollkommen recht. Ich habe auch das Gefühl, dass da jeder irgendwie jeden besiegen kann. Man sieht ja auch schon, was dann ja Momentum oder Euphorie bewirken kann. Der TuS Ferndorf hat ja als Aufsteiger mal einen richtig brutal guten Start hingelegt. Ich glaube, die hatten 10-2 Punkte oder sowas und hatten auch die Chance dann auf die Tabellenführung mal, haben es aber da dann genau nicht geschafft und sind jetzt vielleicht auch schon so wieder ein bisschen geerdet. Also es ist keine Mannschaft, die sich gerade so richtig hervortut. Eben auch der BRC nicht, der dann ja auch auswärts zuletzt ordentlich Federn gelassen hat. Also ja, ist absolut offen. Vor dem Spieltag, also am Freitag, war es noch so, ich glaube, die ersten 8 Mannschaften hatten 5 oder 6 Minuspunkte auf dem Konto. Und das sagt ja schon alles aus.
Dementsprechend schwer wird es natürlich auch für die Mannschaften, die aufsteigen werden in die erste Liga, aber davon sind wir noch ganz weit weg. Übrigens interessanterweise hat ja der TuS in Lübecke den Trainer gewechselt, da lief es überhaupt nicht. Dann stand jetzt das Derby gegen GWD Minden an und am Ende haben sie es relativ deutlich gewonnen. Bei GWD Minden muss man auch dazu sagen, fällt beispielsweise der Kreisläufer Tom Bergner, der ja auch mal beim Bergischen HC gespielt hat, jetzt bis Jahresende aus. Also das ist eine erhebliche Schwächung, die haben nur noch einen Kreisläufer zur Verfügung und so läuft es dann ja komplett anders, als man das teilweise vor den Partien erwartet hat. Der Grund übrigens, Tom, warum ich dich heute eingeladen habe, ist ja nicht das Sportliche. Ich habe es ja gesagt, das Thema wollte ich nur kurz anreißen, sondern ein anderes Thema. Und wir warten da auf eine Urteilsbegründung, die leider noch nicht eingetroffen ist. Das wäre natürlich perfekt gewesen. Ich denke mal, die kommt natürlich jetzt am Montag. Das wäre der absolute Klassiker. Aber
natürlich kommt die Montag.
Natürlich, genauso wird es sein. Aber es ist so, dass wir ja schon mal hier darüber gesprochen haben, dass Jamal Nagy, der Ex-Trainer des Bergischen HC, gegen den Verein geklagt hat. Und zum damaligen Zeitpunkt wussten wir noch nicht, wie das Urteil ausgehen wird. Wir haben über die Gründe gesprochen, kannten die noch nicht so richtig zu 100%. Jetzt sind wir ein bisschen besser im Bilde, beziehungsweise du bist das. Er hat tatsächlich das Ding in erster Instanz gewonnen. Das ist eigentlich ja für viele, glaube ich, eine richtige Überraschung gewesen. Für dich auch im Nachhinein, wenn du jetzt dann weißt, was da so alles besprochen wurde, weil du warst ja bei der Gerichtsverhandlung mit dabei.
Richtig, ich war tatsächlich da und es ist für mich deshalb keine Überraschung oder war für mich deshalb keine Überraschung, als dass ich geahnt habe, dass das Arbeitsgericht sehr arbeitnehmerfreundlich die Dinge sehen wird, sozusagen, interpretieren wird. Das hatte sich vorher schon so ein bisschen angedeutet, auch aus Informationen, die ich aus dem Gütetermin hatte. Also was da so gesagt worden ist, deswegen hatte sich das so ein bisschen, finde ich, angedeutet, dass es so kommt. Was natürlich nicht mit meinem gefühlten Rechtsverständnis oder so zu tun hat, das will ich gar nicht sagen. Also da bin ich dann schon in gewisser Weise überrascht, auch um was es dann teilweise ging in diesem Termin. Aber dass es so kommt, dass quasi gesagt wird, naja, diese Liga-Klausel, die hat keine Gültigkeit. Das ist ja letztendlich das, was entschieden wurde. Und deshalb läuft der Vertrag noch. Das hat mich tatsächlich nicht überrascht. Lag schon daran, auch ja in den ersten 10 Minuten des Verfahrens wurde darüber gesprochen, ob die Schriftform überhaupt gewahrt war, korrekt. Also ob der Vertrag überhaupt korrekt ausgefertigt war, sage ich jetzt mal so im Laiendeutsch. Und da hat eben die Klägerseite, also die Nagy-Seite und sein Anwalt, Jamal Nagy war übrigens auch selber vor Ort, genauso wie Jörg Förste vom BRC und Philipp Tichy, die beiden Geschäftsführer, die waren auch selbst da, also nicht nur die Anwälte. Da ging es dann darum, dass gesagt wurde, naja, der Vertrag war gar nicht von beiden Geschäftsführern des BRC unterschrieben. Deswegen würde der Vertrag schon deshalb so gesehen keine Gültigkeit haben und deshalb natürlich auch die Klausel keine Gültigkeit haben. Und der BRC ist aber durch einen der Geschäftsführer komplett handlungsbefugt. Ich meine, du musst mich jetzt dann auch wieder korrigieren. Da gibt es bestimmt ein formal juristisches Wort dafür. Aber es reicht halt eine Unterschrift von einem Geschäftsführer. Und das ist vollkommen unstrittig, dass das so ist. Trotzdem hat man darüber 5 bis 10 Minuten geredet. Und es klang dann, fand ich so, auch seitens des Gerichts quasi so wie eine Entschuldigung fast in Richtung der Klägerseite. Naja, also das akzeptieren wir dann schon, dass da nur einer unterschrieben hat. Und dieser Tenor, ne, also ich fand, die Sache war völlig klar, da hätte man doch einfach sagen können, naja, also der Vertrag gilt, fertig, nächster Punkt. Hätte man ja auch sagen können. War aber nicht so, sondern es war, Es war alles irgendwie so, ja, also wir wollen Ihnen ja vielleicht recht geben, Herr Nagy, aber hier, da können wir das nicht so sehen. So war für mich die Wahrnehmung in dem Moment. Und da habe ich dann auch schon gedacht, oh, der BRC wird in den anderen Punkten wenig Chancen haben. Das war dann eben so, ja, mein Eindruck, der sich dann eben auch im weiteren Verlauf bestätigt hat.
Bevor wir jetzt weiter ins Detail gehen, würde ich gerne von dir wissen, weil du gerade gesagt hast, Jamal Nagy war ja auch vor Ort und mit dabei, genau wie die beiden Geschäftsführer des Bergischen HC, Jörg Förster und Philipp Tichy. Haben die miteinander gesprochen? Hattest du den Eindruck, dass Jamal Nagy sich da wohlgefühlt hat bei der ganzen Geschichte?
Nee, ich habe zwei Worte von ihm vernommen. Guten Morgen, als er quasi die Treppe des Amtsgerichts hochkam. Und ansonsten habe ich nicht gehört, dass er überhaupt ein Wort gesagt hat. Also es gab dann mal eine kurze Phase, wo man sich beraten hat, die Anwälte, wo dann Jamal Nagy auch dabei war. Da hat er vielleicht dann schon was gesagt. Aber ansonsten war da keine direkte Kommunikation. Auf der Seite von Jamal Nagy hat der Anwalt gesprochen. Auch sehr viel. Auf der BRC-Seite hat Jörg Förster schon hin und wieder mal was gesagt. Aber Jamal Nagy war jetzt von der Körpersprache, hätte ich jetzt interpretiert, dass er sich da jetzt nicht so wohl an dem Ort gefühlt hat. Ja.
Na gut, dann kommen wir mal zu den weiteren Bedingungen, weil es gab ja noch andere Punkte, die zur Klage geführt haben. Und eine Bedingung war, es sei nicht hinreichend klar. Also diese Klausel sei nicht hinreichend klar. Was haben wir denn darunter zu verstehen?
Genau, also die Klausel besagt, der Vertrag gilt nur im Bereich der ersten Handball-Bundesliga. Das steht in der Klausel. Und dann, das ist jetzt, das habe ich ja aufgeschrieben gehabt, aber so sinngemäß, bei Abstieg, Lizenzrückgabe oder Lizenzverlust verliert der Vertrag seine Gültigkeit. Sowas in dieser Richtung. Ja. Und das ist natürlich, wenn wir es einfach so hören, für uns ist das ja vollkommen klar. Sobald der Verein absteigt, dann eben mit Ende des Handballjahres, also 30.06.24 in dem Fall jetzt, läuft der Vertrag aus. Und das ist jetzt einfach, ich sage das jetzt einfach so, weil ich das denke, das ist nur meine Meinung. Ich bin der Meinung, wenn ich diesen Vertrag unterschreibe, als Spieler, als Trainer, wenn ich diesen Vertrag unterschreiben würde, wäre das mein Vertrag gewesen, dann lese ich mir den ja logischerweise durch. Und ich glaube, man setzt ja dann auch sein Initial an jede Seite noch des Vertrags, dass man jede Seite halt auch gelesen hat. Und ich lese das, dann ist mir das klar, okay, ich habe hier gerade einen Erstliga-Vertrag unterschrieben. So, das ist jetzt einfach, das ist meine Meinung, dass man das tut. So. Aber die Interpretation bzw. die Argumentation vor Gericht war eben, diese Klausel ist nicht hinreichend klar. Wann wird denn überhaupt abgestiegen? Zu welchem Moment? Was zählt denn der Moment, an dem der HSV Hamburg offiziell seine Lizenz bekommen hat? Der letzte Spieltag zählt der erste Spieltag der neuen zweiten Liga. Weil das da nicht drinsteht sozusagen, wurde dann wieder Laiendeutsch im Prinzip von einem Formfehler gesprochen. Die Klausel ist nicht hinreichend klar und deswegen verfällt sie eben komplett. Also da wird dann nicht geguckt, ja gut, dann gilt der Vertrag halt bis zum 30.08. oder so. Nee, darum geht's nicht. Das steht halt nicht konkret drin. Irgendwie ein Stichdatum, 30.06. oder ähnliches, steht halt in dieser Klausel nicht drin. Und deshalb entfällt diese Bedingung sowieso schon mal komplett. Und das steht auch im ersten Tenor des Urteils übrigens in dem, ja, ich sag mal, in dem begründenden Teil steht das drin. Und auch in der Pressemitteilung, die das Arbeitsgericht rausgegeben hat, steht das quasi als erste Begründung sozusagen drin, warum der Klage von Jamal Nagy stattgegeben wurde. Und das ist natürlich was, ja, wo man in der Sportszene denkt, okay, jetzt müssen wir mal in unsere Klauseln gucken, dass wir die anders formulieren. Also eigentlich muss man da ja schon nervös werden, weil ich glaube ja nicht, dass der BRC, das weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht, dass jetzt alle Handballvereine da dann irgendwie eine technisch lupenreine Klausel da reingeschrieben haben, sondern ich glaube einfach, dass es vorher halt einfach das Problem nicht gab. Man hat halt akzeptiert, so, wenn man abgestiegen ist, dann gilt halt der Vertrag nicht. Und wenn man in der ersten Liga bleibt, dann gilt halt der Vertrag weiter, ne? Sowohl Spieler als auch Trainer. Was ja auch, Entschuldigung, jetzt rede ich sehr viel, aber das möchte ich noch erwähnen, was ja auch mein Eindruck war, bei dem Arbeitsgericht kam das jetzt für mich so rüber, diese Klausel, der Vertrag gilt nur in der ersten Bundesliga, dass es dann nur darum geht, also aus der Sicht des Gerichts, dass es darum geht, den Arbeitgeber zu schützen sozusagen. Ja? Also wenn abgestiegen wird, dann möchte man halt quasi den Trainer nicht mehr bezahlen. In diesem Fall der Trainer. Gibt es ja auch bei Spielern. Kennen wir ja. Auch Spieler haben meistens ja ligagebundene Verträge.
Das ist aber ja in der Praxis gar nicht unbedingt so. Das schützt ja nicht nur den Verein, also den Arbeitgeber in dem Fall, sondern ja auch den Arbeitnehmer. Jetzt mal ein theoretisches Beispiel oder auch ein praktisches Beispiel, nimm Lukas Stutzke. Er hatte einen Erstligavertrag beim BRC und hätte den ja auch jetzt noch. So, da steht ja diese Klausel genauso drin für den Spieler. Und der Spieler war aber so gut, dass er eben nicht mit dem BRC absteigen muss, sozusagen, wo sein Vertrag ja jetzt eh keine Gültigkeit mehr hat. Aber er hat ja quasi das ja dann auch für sich genutzt, dass der BRC absteigt. Und dann kann er halt bequem den Verein wechseln und muss nicht in die zweite Liga mit dem BRC gehen, sondern kann einen neuen Vertrag unterschreiben, in dem Fall bei der TSV Hannover-Burgdorf. Also das hilft ja auch dem Spieler in dem Fall. Wäre Nagy jetzt ein grandioser Trainer gewesen, also hätte man diese Ansicht in der Handballszene, vielleicht hat man die ja sogar, und man sagt, der ist so gut, der hat jetzt keinen Vertrag mehr beim BRC, perfekt, dann können wir den jetzt wegholen, der kann jetzt in Kiel Trainer werden, dann wäre das ja auch ein Vorteil für Jamal Nagy gewesen. Ja? Also ich finde, es ist halt auch nicht richtig, dass man es so sieht, dass diese Klausel nur den Verein schützt. Sie schützt auch den Verein, aber sie kann ja auch je nach Leistung, je nach individueller Leistung, kann sie ja auch dem Trainer oder Spieler helfen. Das ist natürlich ein bisschen einseitig gesehen. Das muss man schon so sagen. Und natürlich geht es in dem Fall auch, ja, das kann man nicht abstreiten, es geht ja auch darum, dass man den Verein schützt wegen wirtschaftlichen Zwängen. Ne? Also man steigt ab, man kriegt weniger TV-Gelder, man hat insgesamt weniger Sponsoreneinnahmen, das kostet ja richtig Geld. Und dann muss man natürlich gucken, dass man auch weniger Ausgaben hat. In dem Fall daneben auch am Personal. Also es hilft halt beiden Seiten in Anführungszeichen. Man könnte ja vielleicht auch was Neues vereinbaren, wenn man jetzt sagen würde, mit Jamal Nagy weiter, theoretisch, dann macht man einen neuen Vertrag in der zweiten Liga zu ja, irgendwie geringerem Entgelt beispielsweise. Ich glaube auch, dass das bei Spielern ja teilweise so war. Also es sind ja auch Spieler mitten in die zweite Liga gegangen. Von denen hatte garantiert nicht jeder einen Zweitliga-Vertrag vorher, sondern die haben einen neuen Vertrag für die zweite Liga unterschrieben. Wie auch immer da die Konstellation aussieht finanziell, das weiß ich natürlich nicht, zu was für neuen Konstellationen die unterschrieben haben. Aber viele mussten einen neuen Vertrag für die zweite Liga unterschreiben. Also ich sage, es ist für beide Seiten ein Vor- oder Nachteil. Aber es ist halt eine Vereinbarung, die nicht nur einer Seite hilft.
Also, um das direkt mal hier klarzustellen, das ist ein Podcast, da kann man natürlich viel reden, dafür bist du ja auch eingeladen, das ist mal das Erste. Das Zweite ist, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, du findest das moralisch ein bisschen verwerflich von Jamal Nagys Seite, weil du sagst, ja, auf der einen Seite weiß man natürlich auch ganz genau, was man für einen Vertrag unterschreibt, wenn man den unterschreibt. Das ist in der Szene gang und gäbe. Das machen Spieler so, das machen Trainer so. Und es schützt natürlich auch ihn sozusagen. Also wäre er jetzt ein absoluter Top-Trainer, käme vielleicht ein Top-Verein und sagt, ich will mit dem arbeiten und vorher wäre das nicht möglich gewesen. Oder nur gegen eine Ablöse, dass man ihn aus dem Vertrag rauskauft. Also er hat dann auch Vorteile, wie du das im Fall Lukas Stutzke erklärt hast. Also ich höre da raus, moralisch findest du das bedenklich?
Also so wie es da präsentiert wurde, ohne irgendein weiteres Hintergrundwissen, vielleicht gibt es einen ganz, ganz schlimmen Vorfall, der jetzt auch nicht in die Öffentlichkeit kolportiert wurde und dass man dann sich quasi rächen will oder irgendwas, davon weiß ich nichts. Das sind da alles nur so Erwägungen, wo ich überlege, macht er das jetzt, weil er es muss, vielleicht auch finanziell. Die Beweggründe kenne ich ja dann weiterhin nicht, aber dann so zu behaupten, ja, ich wusste ja gar nicht, dass mein Vertrag nur in der ersten Liga gilt, beziehungsweise die ganze Zeit, ne, man unterschreibt diesen Vertrag, machen wir es anders. Es wird ja direkt die Schriftform angezweifelt, dass der Vertrag überhaupt seine Gültigkeit hat, aber Jamal Nagy hat ja nun auch anderthalb oder zwei Jahre diesen Vertrag genutzt und genau quasi das Geld bekommen, was in dem Vertrag drinsteht, die Arbeit geleistet, die in dem Vertrag drinsteht. Wenn er doch der Meinung ist, dass der Vertrag nicht gilt, müsste man das nicht vorher mal erklären und sagen, hey, ich brauche noch eine zweite Unterschrift oder sowas in dieser Art. Aber ich komme damit dann erst quasi und sage, hey, Moment mal, das hat ja alles gar keine Gültigkeit, wenn es dann darum geht, dass ich da einen Nachteil erleide. Das ist das, ja, das stört mich schon ein bisschen. Ja. Das mit der Moral, das Wort hast du jetzt da reingebracht, kannst du gerne so interpretieren. Ne? Aber ja, sagen wir einfach so, mit dem Wissen, was ich habe, würde ich nicht so vorgehen. Ich bin aber auch nicht in der Situation. Also ich bin nicht in der Situation, ich habe das nicht gelebt aus der Perspektive des Trainers. So, das muss man dann schon noch sagen. Aber ja, ich finde es schon interessant. Und es kann ja auch wirklich Auswirkungen haben auf die gesamte Szenerie. Und ich habe auch das Gefühl, so richtig in der Handballszene so hat sich jetzt damit auch, obwohl das Urteil jetzt erstmal da ist, das ist ja noch nicht rechtskräftig, aber obwohl es erstmal da ist, so richtig Aufruhr, naja, ne? Handball World hat da mal irgendwie ein bisschen nachgelegt. Irgendwann hat die Bild gemerkt, ach, da war ein Urteil, da haben sie auch ein bisschen was gemacht, aber auch nicht jetzt großartig noch was recherchiert oder so zusätzlich. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das ein Riesenthema innerhalb der Szenerie bisher ist, aber vielleicht wird es das ja. Das muss man mal abwarten.
Tja, also ob das jetzt eine Art Bossmann-Urteil wird, das wage ich dann doch zu bezweifeln, weil ich glaube, dass man das mit ein paar einfachen Mitteln lösen kann, indem man da beispielsweise ein Enddatum reinschreibt. Und es gab aber noch eine dritte Bedingung, da will ich auch gerade noch kurz mit dir drüber sprechen. Es fehlte ein sachlicher Grund. Das finde ich aber auch interessant. Was bedeutet das denn bitte?
Ja, das ist jetzt der Punkt, warum es aus meiner Sicht eben doch ein Bossmann sein könnte. Nämlich, da geht jetzt der erste Tenor, was das Arbeitsgericht auch in der Pressemitteilung geschrieben hat, wurde da gar nicht mehr drauf eingegangen, was aber vor Gericht ein Riesenthema war. Da ging es dann halt um die, ich sag mal, um die inhaltliche Bewertung, ob man überhaupt eine Liga-Klausel reinschreiben kann. Also ob man überhaupt, in dem Fall ja, dem Trainer zur Last machen kann, also dem Arbeitnehmer, damit belasten kann, dass der Verein absteigt. So. Ist das ein Betriebsrisiko oder eben nicht, sozusagen? Ja? Kann man das überhaupt abmachen? Weil das, was ich vorher erzählt habe, die Perspektive des Gerichtes war, aber es ist meine Interpretation, dass das die Perspektive des Gerichts ist, ja, dass es darum geht, den Arbeitgeber zu schützen und nicht den Arbeitnehmer. Ich finde, das ist ja das, worüber man wirklich diskutieren kann, ob das so ist. So, und wenn es halt darum geht, den Arbeitgeber zu schützen, wenn das jetzt die Prämisse dieser ganzen Geschichte ist, dann muss ich mich halt dann fragen, wenn man dann damit ankommt und sagt, ja, ein Abstieg ist ja ihr Betriebsrisiko als Arbeitgeber, dann kann ich den Arbeitnehmer damit gar nicht belasten. Das ist einfach das Risiko, was ich dann eben in Anführungszeichen als Verein dann einfach habe. Und da kann halt der Trainer dann nichts für. Und dann wurde wirklich darüber diskutiert, wo ich halt denke, ey, das ist so weit weg von der Realität. Da wurde darüber diskutiert, ist Jamal Nagy dafür verantwortlich, dass der BHC abgestiegen ist. Kann man ihm das zur Last legen? Ist er dafür zuständig sozusagen? Ja, da wurde natürlich von BHC-Seite argumentiert, ja, er ist der Trainer, er hat das alles zu verantworten, die ganzen Entscheidungen, und da reicht die Mannschaft nicht mehr auf emotionaler Ebene und solche Dinge. Darüber wurde gesprochen und das Gericht hat eben gesagt, naja, also das kann sein alles, aber es ist halt nicht zwingend. Es können ja auch andere Gründe dafür verantwortlich sein, einfach Glück oder Zufall, dass Spieler sich verletzen und ähnliches, das kann ja darauf auch einen Einfluss haben. Und von daher, frei dahergeredet von mir, jetzt kann man dafür den Trainer nicht bestrafen, sozusagen. Also Betriebsrisiko Abstieg, das kann man da gar nicht reinschreiben. Das klang für mich in der Verhandlung ganz klar durch. Und das stand jetzt hinterher in dem ersten Tenor nicht drin, in der Pressemitteilung nicht drin. Und da bin ich gespannt, ob das jetzt in der echten Urteilsbegründung, die ja dann ausführlicher ist, ob das da Thema ist. Denn das hätte aus meiner Sicht wirklich Bossmann-Potenzial, wenn gesagt wird, naja, das ist halt sowieso nicht stimmig, so eine Liga-Klausel zu machen. Dann geht das doch aus meiner Sicht bei Spielern noch viel, 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 viel weniger. Weil wenn ich jetzt einem Rechtsaußen, ich will die Position jetzt nicht abwerten damit, aber der Rechtsaußen ist ja selten dafür verantwortlich, dass eine Mannschaft absteigt. Aber trotzdem hat ein Rechtsaußen oft einen Erstligavertrag, der halt in der zweiten Liga dann keine Gültigkeit hat. Ist das dann nicht mehr möglich? Kann man das nicht mehr machen? Weil halt der sachliche Grund fehlt, so nach dem Motto, naja, der Rechtsaußen ist nicht schuld, deswegen kann man ihn im Abstieg nicht abkreiden und deswegen ist die Klausel nicht gültig. Das finde ich die eigentlich spannende Frage an der Geschichte. Und ich wäre sehr gespannt, wenn der Verein dann in Berufung geht, wie das dann ein Landesarbeitsgericht sieht. Das kann das genauso sehen, muss aber nicht sein. Ich habe auch mit Anwälten gesprochen, die sich generell im Arbeitsrecht auskennen und die meinen auch, es ist durchaus möglich, dass das oft in der ersten Instanz ganz anders gesehen wird als in der zweiten Instanz. Da gibt es manchmal wirklich große Überraschungen, sagen die. Von daher fände ich es schon interessant, wenn der BHC dann tatsächlich in Berufung geht, was er ja mehr oder weniger schon angekündigt hat.
Also der Verein wird das auf jeden Fall tun. Leider steht die Urteilsbegründung, die komplette, noch aus. Ganz ehrlich, Tom, um es am Ende unseres Gesprächs dann nochmal auf den Punkt zu bringen, ich kann das moralisch nicht ganz nachvollziehen. Wer weiß, was da hinter den Kulissen noch passiert ist. Da wird es den einen oder anderen Grund geben, warum diese Klage zustande gekommen ist. Aber wenn man diesen Vertrag unterschreibt, ist klar, dass man weiß, worauf man sich einlässt, sowohl als Trainer, als auch als Spieler, als auch als Verein. Das ist für alle die gleiche Situation. Das ist seit Ewigkeiten so im Sport. Um jetzt daher zu kommen, okay, kann sich jeder seinen Reim drauf machen, aber ich finde das in gewisser Art und Weise ein bisschen fragwürdig. Als Verein, wie gesagt, trage ich ja auch eine gewisse Form von Verantwortung, weil es kann ja sein, dass der Verein in der zweiten Liga dann pleite geht, weil man, Jörg Förster hat das ja erklärt, 35% weniger Budget zur Verfügung hat in der zweiten Liga im Vergleich zur ersten Liga, und da muss man auch mit 35% Budget weniger auskommen. Und wenn man dann ja die Spieler und Trainer nach Erstligagehältern bezahlen muss, kann das zur Folge haben, dass am Ende der Spielbetrieb überhaupt gar nicht mehr fortgesetzt werden kann. Das kann ja auch nicht im Sinne der Spieler und Trainer sein. Also ich finde, das ist ein Miteinander sozusagen, und man hat sich im Vorfeld auf diesen Vertrag geeinigt. Da wird Jamal Naji beraten worden sein. Er wird sich den Vertrag auch durchgelesen haben. Und jetzt dann daher zu kommen,
Ja. Also es ist ja, muss man doch wirklich so klar sagen, es ist ja auch keine hinterhältige Klausel, die irgendwo im Kleingedruckten da auftaucht, sondern wie du sagst, es ist halt einer der Paragraphen, die dann da so ist, die dann da so sind, dann eben in so einem Vertrag. Das lese ich und ich bin schwer davon überzeugt, dass das nicht irgendwie untergejubelt war oder ähnliches. Also da geht es dann einfach nur darum, am Ende des Tages das Maximum für sich persönlich da rauszuziehen. Also das ist ja die Motivation, vor das Arbeitsgericht zu gehen. Und ich finde halt nur dieses Wort Moral, weiß ich nicht, ob man das da, kannst du machen, aber du hast recht, also fragwürdig, definitiv. Und wenn ich mir das so vorstelle, ich unterschreibe einen Erstliga-Vertrag und habe dann eben in Anführungszeichen das Pech, dass der Verein absteigt, dann ist mein Vertrag dann halt einfach nicht mehr gültig. Und dann muss ich diese Kröte halt eben schlucken. Ja, so würde ich es auch sehen.
Dann sind wir uns da einig. Tom, vielen Dank für deine Zeit, auch am Sonntagvormittag. Ich weiß das sehr zu schätzen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind gleich sofort zurück. Interview der Wochezeit ist zu Beginn. Werbezeit, ihr kennt das, schaut gerne vorbei auf patreon.com/kreisab oder in die Shownotes dieser Sendung. Dann findet ihr einen Link zu PayPal. Dort könnt ihr dieses Format unterstützen, falls ihr wollt. Ein paar Kosten gibt's ja dann doch monatlich, um das mal zu erklären. Das ist ein dreistelliger Betrag, den ich da immer aufbringen muss, um Kreisab zu finanzieren. Und ich freue mich, wenn ihr sagt, da möchte ich auch ein bisschen was zu beisteuern. Also das geht nicht in meine private Kasse, das wäre schön, aber wir sind ja leider nicht im Fußball, und ihr könnt uns natürlich auch sehr, sehr gerne folgen auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, YouTube vor allem, aber auch bei Instagram. Und das betone ich deswegen, weil ihr da die meisten Bilder bekommt. Ihr bekommt dort auch Umfragen. Ihr könnt, falls das dann irgendwann wieder funktioniert, auch an einem Quiz teilnehmen und so weiter und so fort. Also schaut gerne bei Instagram auf der Kreisab-Seite vorbei. Und falls ihr wollt, wenn ihr irgendwo im Urlaub oder sonst wo, im Auto, auf dem Weg zur Arbeit, im Stau Kreisab hört, macht gerne ein Foto davon, verlinkt Kreisab und dann kann ich das auch in der Story teilen. Und jetzt begrüße ich einen Gast, der zum ersten Mal mit dabei war am 24. April 2017. Nee, das stimmt nicht. Ich habe mich vertan. Ich muss noch mal ein bisschen hochklicken. Am 23. März 2015. Da war er das erste Mal bei Kreisab dabei. Und damals hat er nicht da gespielt, wo er jetzt gespielt hat. Damals war er auch noch nicht Europameister. Damals hat er noch nicht bei den Füchsen gespielt oder beim SC Magdeburg. Und jetzt spielt er aber bei AEK Athen. Erik Schmidt ist in der Leitung. Moin Erik, ich grüße dich. Hi.
Grüß dich, Sascha. Hi.
Kannst du dich noch an das erste Gespräch erinnern?
Tatsächlich ja. Ich habe auch heute Vormittag schon dran gedacht. Das war, als ich in Ludwigshafen gespielt habe.
Ja.
Noch in Mannheim gewohnt habe, kann mich auch noch ziemlich genau dran erinnern, wo ich da gesessen habe.
Ah, okay, das ist ja cool. Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen, worüber wir gesprochen haben, denn ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
Ich habe keine Ahnung.
Ja, aber lang ist's her, und ich freue mich, dass wir immer noch in Kontakt sind, und wir haben zum Saisonabschluss der HSG Wetzlar noch mal ein bisschen miteinander gesprochen, denn das war ja dann das letzte Heimspiel, und da war ich dann als Kommentator für Dein vor Ort, und ja, da habe ich gesagt, ich würde gerne mal mit dir ein bisschen länger sprechen, weil du bist ja dann auch aus einer längeren Verletzungspause gekommen und hattest nicht so viel Einsatzzeit. Warst dann aber am Ende fit, aber du wusstest noch nicht, wo du landen wirst. Und das ist so ein bisschen das Thema, denn ich nehme an, das nimmt man dann als Spieler, der jetzt Anfang 30 ist, nochmal ganz anders wahr als ein Spieler Anfang 20, wo die ganze Karriere vor einem liegt, wo die Vereine, ich will nicht sagen Schlange stehen, aber du hattest ja dann durchaus gute Angebote zur damaligen Zeit und bist dann irgendwann nach Hannover gegangen und so weiter. Aber wie war das für dich in den letzten Monaten in Wetzlar? Bist du irgendwann mal nervös geworden im Hinblick auf die aktuelle Saison, weil du noch nicht wusstest, wo geht die Reise überhaupt hin?
Ja, würde ich dir zustimmen. Irgendwann kommt der Punkt, wo man ein bisschen nervös wird, wo man Gespräche führt mit seinem Berater, wo man natürlich auch den Markt ein bisschen kennt und dann weiß, welche Türen sich vielleicht schließen oder welche Optionen nicht mehr verfügbar sind. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich war da die ganze Zeit tiefenentspannt und habe mir da keine Sorgen gemacht. Also natürlich möchte man, dass die sportliche Karriere möglichst gut weiterverläuft. Und wenn man dann in einer Situation ist, wo man vielleicht für einen gewissen Zeitraum keinen Verein hat, dann ist das nicht das, was man sich vorstellt und was einen auch ein bisschen unruhig werden lässt. Bei mir kommt dazu, ich war während dem Jahr 2020 schon mal in der Situation, dass ich keinen Verein hatte, nach der Corona-Unterbrechung. Und dementsprechend kannte ich die Situation schon so ein kleines bisschen. Es war noch ein Unterschied, weil Covid den ganzen Handball einmal umgekrempelt hat. Aber ja, ich bin da nicht komplett blauäugig reingegangen.
Wenn wir das jetzt aber miteinander vergleichen, ist es natürlich so, und ja, hier wird ja nie konkret über Geld gesprochen, aber du hattest vorher 2 Jahre bei den Füchsen Berlin gespielt und dann 1 Jahr in Magdeburg. Das heißt, sagen wir mal so, du konntest 2-3 Monate verkraften finanziell, würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil ich schätze dich auch nicht so ein als jemanden, der sein Geld verprasst. Konntest du dir sozusagen erlauben, keinen Verein zu haben, aber irgendwann hat man ja dann vielleicht doch existenzielle Sorgen, oder ist das von mir jetzt übertrieben formuliert?
Existenzielle Sorgen ist vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert, aber klar, man macht sich da seine Gedanken und überlegt sich, okay, was passiert jetzt in den nächsten Monaten, wenn gewisse Sachen vielleicht nicht funktionieren. Ja, ich war zum Glück noch nicht in der Situation, dass ich mehr als, ich glaube, 1,5 Monate ohne Verein war und dementsprechend ging das immer einigermaßen. Aber ja, wenn sich das über ein halbes Jahr zieht, dann sieht das natürlich auch ein bisschen anders aus.
Damals, wie gesagt, war die Situation deswegen ja auch speziell, weil die Saison 19/20 abgebrochen wurde. Und du kamst aus einer Zeit, wo du zum Beispiel ja auch immer fit warst. Also da war keine schwerwiegende Verletzung mit dabei. Du hast für die TSG Friesenheim, wie sie damals ja noch hieß, 36 Spiele in der Bundesliga absolviert in der Saison 14/15. Dann bist du nach Hannover gegangen, einmal 28, einmal 30 Spiele. Bei den Füchsen waren es 32 und 33. Dann in Magdeburg in der abgebrochenen Saison 26 Spiele. Dann bist du zu den Kadetten gegangen, 36 Spiele und nochmal 31 Spiele und dann bist du zurückgekommen in die Bundesliga zur HSG Wetzlar und dann hast du eine Verletzung erlitten, die sich ein bisschen gezogen hat.
Ja, ich war zum ersten Mal in der Situation, dass ich eine größere Verletzung hatte, beziehungsweise die hatte sich schon in der Saison 22/23 angedeutet. Also ich hatte da schon Probleme mit meinem rechten Fuß. Das hat sich dann über die Sommerpause zur Saison 23/24 hin nicht verbessert und im Endeffekt war dann die Entscheidung, dass ich mich operieren lasse, was, glaube ich, auch rückblickend betrachtet eine gute Entscheidung war, weil ich ab dem Zeitpunkt, wo meine Reha abgeschlossen war, keine Probleme mehr damit hatte, aber ja, es war eine neue Erfahrung, so eine lange Reha machen zu müssen, zu absolvieren und dann mit allem, was dazukommt, mit einem auslaufenden Vertrag zum Saisonende damit umzugehen. Das hat natürlich auch die Suche nach einem neuen Verein nicht leichter gemacht.
Ja, darüber sprechen wir jetzt explizit, wie das ist, gerade aus dieser Verletzung kommt. Wie früh wusstest du seitens der HSG Wetzlar, das wird wahrscheinlich nichts mit einer Vertragsverlängerung? Haben die dir das rechtzeitig mitgeteilt? Also ich sag mal im Herbst, dass es da bereits eine Tendenz gab. Klar, die sagen dann, wir warten, wie sich das entwickelt, wie du dich entwickelst. Aber die haben natürlich auch 2 Kreisläufer, wo der Vertrag weiterlief. Also da war klar, Rasmus Meier und Wladimir Franisch, die bleiben in Wetzlar. Da wird wahrscheinlich für mich relativ wenig Platz sein.
Korrekt, ja. Also die beiden Kreisläufer, die du angesprochen hast, hatten jeweils einen 2-Jahres-Vertrag, wurden zum Sommer verpflichtet und dann war das schon mehr oder weniger absehbar für mich. Also es war für mich relativ unwahrscheinlich, dass sie mit 3 älteren, in Anführungszeichen, Kreisläufern in die neue Saison, also in die quasi übernächste Saison gehen würden. Offiziell wurde mir das, ich bin mir gerade unsicher, ob es Ende Oktober oder Ende November war, aber in dem Zeitraum wurde mir das mitgeteilt, dass der Vertrag nicht verlängert werden soll. Und da hatte ich dann auch faktisch Klarheit. Mir war es aber vorher eigentlich mehr oder weniger schon bewusst, auch weil ich natürlich aus der relativ großen Verletzung kam. Und ja, dann konnte ich mir das denken.
Muss man sagen, ist aber auch fair seitens des Vereins, sich da nicht irgendwie noch hinzuhalten, weil egal, ob es jetzt Ende Oktober oder Ende November war, da hattest du relativ früh Planungssicherheit.
Korrekt, ja.
Ja, und dann, wie gesagt, bist du aus der Verletzung zurückgekommen und ich war ja einige Male in Wetzlar in der vergangenen Spielzeit, um dort die Partien zu kommentieren. Wir haben da auch ein paar Mal miteinander geplaudert und du hast gesagt, ich bin fit und ich kann eigentlich spielen, ist natürlich aus Sicht des Trainers dann auch nicht immer so einfach. Der möchte auf ein eingespieltes und ja, funktionierendes Konstrukt setzen. Du hast dann aber durchaus auch ein paar Einsatzminuten bekommen und man hatte auch nicht im Ansatz den Eindruck, dass du nicht wieder fit wärst. Also das war auch nicht das Problem. Trotzdem stehen die Vereine dann ja nicht so Schlange wie bei einem Anfang 20-Jährigen, der zum ersten Mal für die Nationalmannschaft gespielt hat vor ein paar Monaten. Das ist ein Riesenunterschied.
Ja, sicherlich. Also ich glaube, ein großer Punkt ist, was du angesprochen hast, dass ich einfach nicht die große Rolle in der Mannschaft hatte. Also bin aus der Verletzung zurückgekommen, hatte meine Einsatzzeiten zum großen Teil in Unterzahlsituationen. Aber das hat sich auch pro Spiel auf maximal vielleicht 10 Minuten belaufen. Und sich da wirklich zu zeigen, ist relativ schwierig, zumal die Situation auch nicht das klassische 6 gegen 6 war. Also für mich war es nicht so einfach, mich selbst zu präsentieren, zu zeigen, dass ich wieder zu 100% gesund bin. Und ja, ich glaube, das ist dann auch nicht die beste Grundlage, um auf Vereinshoch zu gehen.
Wann war für dich so der schwierigste Zeitpunkt, was deine Gedanken angeht, weil irgendwann kann man ja rein theoretisch auch in eine richtige Negativspirale rutschen und sich dann jeden Tag irgendwie, wenn man sich zum Training schleppt, in Anführungszeichen, denken, wofür mache ich das jetzt hier eigentlich? Mich nimmt doch sowieso kein neuer Verein. War das so extrem oder hast du dann direkt ja nach dieser Nachricht, jetzt sei es Ende Oktober oder Ende November gewesen, gesagt, pass mal auf, ich werde jetzt alles dafür tun und alles reinhauen, weil ich will weiter Handball spielen, weil du bist jetzt nicht Ende 30, also du bist Anfang 30, du kannst durchaus noch ein paar Jahre spielen. Was war aber dein größtes mentales Tal, so möchte ich es mal formulieren?
Die schwierigsten Situationen waren für mich ganz klar, und das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber die schwierigsten Situationen waren für mich, wenn ich gerade Gespräche mit anderen Vereinen hatte, beziehungsweise dass mal hier und da angeklopft wurde. Und dann gab es einen gewissen Kontakt und der hat sich über einen zu langen Zeitraum gezogen, in Anführungszeichen. Weil wenn es Interesse von beiden Seiten gibt, dann geht das in den meisten Fällen sehr, sehr schnell, dass man in Vertragsgespräche geht oder dass auch Sachen abgeschlossen werden. Aber wenn sich solche Sachen ziehen, dann weiß man ja, okay, vielleicht bin ich Option Nummer 2, Option Nummer 3, es wird gerade noch ein anderes Gespräch geführt, es wird gewartet, was dort passiert. Und dieser Warteprozess war für mich immer das Schwierigste, beziehungsweise für mich war es lustigerweise immer am einfachsten mental, wenn ich gerade keine Gespräche geführt habe mit anderen Vereinen, dass ich einfach wusste, okay, ich gebe jetzt Gas, was passiert, passiert, was nicht passiert, passiert nicht. Und damit konnte ich mich am besten arrangieren, beziehungsweise am einfachsten arbeiten.
Finde ich sehr, sehr interessant, dass du das so ausdrückst, aber kann ich auch verstehen, dieses Warten kann einen natürlich wahnsinnig machen, aber da habe ich noch eine Nachfrage, weil du gerade gesagt hast, ja, ich habe dann das Gefühl, vielleicht bin ich dann nur Option Nummer 2 oder Option Nummer 3, sind denn teilweise Vereine so ehrlich, dass sie sagen, pass mal auf, wenn sich da noch eine Tür auftut bei einem Spieler, den wir besser einschätzen, dann bist du raus, oder machen die Vereine das eigentlich viel zu wenig und spielen da meistens mit verdeckten Karten?
Ich denke schon, dass sich die Vereine da eher wenig in die eigenen Karten schauen lassen, aber ich bin jetzt auch schon einen Moment dabei und ich glaube, ich weiß einigermaßen, wie Teile des Geschäfts funktionieren. Und ja, ich bin da nicht so naiv zu denken, dass, wenn ich mit einem Verein spreche, dass ich die einzige Option bin. Natürlich kann das sein, aber ich glaube schon, dass viele Vereine Gespräche mit mehreren Kandidaten führen, einfach auch um sich ein paar Türen offen zu halten, was ich auch verstehen kann, weil es kann immer irgendwas dazwischen kommen. Also der Spieler entscheidet sich für einen anderen Verein. Vielleicht möchte er bei seinem Verein bleiben, weil irgendwas anderes passiert. Es spielen so viele Faktoren eine Rolle. Deswegen, ich kann es aus Vereinsseite verstehen, dass man Gespräche mit vielen Spielern führt. Aber genauso, ja, das ist ja eine beidseitige Geschichte.
Jetzt war es so, als wir dann beim letzten Saisonspiel miteinander gesprochen haben, da wusstest du ja noch nicht, wo die Reise hingeht. Dann habe ich dir danach mal geschrieben, dann hast du gesagt, ja, es ist noch nicht ganz sicher. Und du bist im Prinzip, ohne zu wissen, was passiert, in die Sommerpause gegangen. Kann man das so sagen?
Schwierig. Ich hatte mit einem Verein sehr gute Gespräche. Es hat sich dann im Endeffekt zerschlagen. Ich möchte auch gar nicht weiter darauf eingehen. Es hat dann im Endeffekt nicht gepasst. Aber ja, ich bin dann für einen gewissen Zeitraum ohne die Aussicht auf meinen nächsten Verein in die Pause gegangen, das stimmt, ja.
Wie war damals die Kommunikation mit deinem Berater? Wie oft hast du mit dem gesprochen? Hast du den vielleicht täglich angerufen oder warst du dann eher in dich gekehrt und hast einfach abgewartet? Weil das stelle ich mir dann doch als äußerst schwierig vor. Ich meine, das ist ja auch dein Job. Also du lebst davon, wie gesagt, und du möchtest auch weiter Handball spielen. Wie war das dann für dich in der Kommunikation mit deinem Berater?
Es war eher so, dass wir dann miteinander gesprochen haben, wenn was passiert ist auf dem Markt. Also wir haben nicht jeden Tag miteinander telefoniert, das wollte ich definitiv nicht. Ja, die Kommunikation war dann so, dass ich auch zu ihm gesagt habe, du Artisch, lass uns, also meinem Berater ist Artisch Oelke, lass uns miteinander sprechen, wenn es Optionen gibt. Das haben wir dann auch so gemacht, das machen wir seit Jahren so. Für mich ist das mental leichter, als jeden Tag miteinander zu sprechen und zu denken, okay, was passiert vielleicht dort oder dort. Das würde mich, glaube ich, unruhig machen.
Wann kam denn dann das Angebot von AEK Athen? Weil das ist ja jetzt der Verein, für den du aktuell aufläufst. Wann kam dieses Angebot und wie schnell ging das dann auch? Und bist du dann auch nochmal richtig in dich gegangen oder hattest du direkt ein Gefühl, wo du gesagt hast, ja, das passt, das will ich machen?
Wir hatten erste Gespräche Mitte, Ende Juli, also einen halben Monat nach Ablauf von meinem Vertrag in Wetzlar, was dann auch retrospektiv eine relativ kurze Zeitspanne war, wo ich keinen konkreten Kontakt hatte. Die Gespräche waren dann sehr gut. Also ich hatte mit dem Verein Gespräche über deren Perspektive, über die Philosophie, was sie sich vorstellen für die Saison, was für ein Spielertyp sie in mir sehen, was sie suchen, was sie von mir haben wollen. Und dann, ja, war das eine sehr schnelle Angelegenheit, dass ein Vertrag zustande gekommen ist.
Und AEK Athen, muss man ja auch sagen, hat sich in den vergangenen Jahren im Handball relativ gut entwickelt. Also das ist kein Durchschnittsverein. Man ist sogar Europapokalsieger geworden. Also nicht in der Champions League oder European League, aber trotzdem. Und es hat auch der ein oder andere Spieler dort gespielt, den man aus Deutschland kennt. Und Thomas Bauer ist da beispielsweise ein Name, den man nennen kann auf jeden Fall. Hast du dich da mal erkundigt, wie das da so ist, wie das da abläuft? Bist du vorher überhaupt schon mal in Griechenland gewesen? Weil nicht jeder war in Griechenland.
Ich war einmal in Griechenland vorher und das war witzigerweise bei einem Spiel in der European League in der Gruppenphase mit den Kadetten Schaffhausen gegen AEK. Also ich habe schon mal gegen AEK gespielt, kannte daher grob auch schon den Verein und ja, ich bin mit Stipe Manalinic befreundet, der war hier unter Vertrag für 2 Jahre und natürlich habe ich ihn angerufen, um mir da Informationen zu holen, bevor ich unterschrieben habe.
Und wie schnell ging das dann, nachdem der Kontakt zustande kam, dass du gesagt hast, ja, ich mache das jetzt? Hast du da lange noch überlegt oder nach den Gesprächen mit Stipe beispielsweise, hattest du so ein gutes Gefühl, dass du gesagt hast, ja, ich mache das jetzt? Weil es ist ja schon, ich will es nicht unbedingt als Abenteuer bezeichnen, aber es ist ein bisschen exotisch, ja, weil es ist nicht der absolute Klassiker jetzt zu sagen, ich gehe nach Griechenland, um Handball zu spielen. Also die Kadetten Schaffhausen sind da ja nochmal ein ganz, ganz anderes Niveau. Das ist ein Verein, der auch in der Champions League viele Jahre mit dabei gewesen ist, wo man die Strukturen auch ein bisschen besser kennt. In der Schweizer Liga kann man sich auch darauf verlassen, dass die Sachen funktionieren. Und ich will da natürlich da jetzt nicht mit Vorurteilen daherkommen, aber es ist ja schon so, dass die Griechen einfach anders unterwegs sind, ein bisschen lockerer und dann ist da mal vielleicht hier und da was nicht organisiert, aber ja, war das für dich dann klar, dass das das Richtige ist, was du machen willst?
Für mich schon, ja. Die Entscheidung war innerhalb von weniger als einer Woche getroffen. Also der Zeitraum war relativ kurz. Ich habe Gespräche mit meiner Partnerin geführt darüber, wie wir uns das vorstellen, wie wir das organisieren können und habe Gespräche mit ehemaligen Spielern von AEK geführt. Für mich war das klar, dass ich das gerne machen würde. Du hast Griechenland bzw. Athen als Abenteuer bezeichnet. Ich glaube schon, dass man das so bezeichnen kann, auf jeden Fall. Ich finde es schön, hier eine neue Kultur kennenzulernen. Du hast gesagt, die Leute sind ein bisschen entspannter, ein bisschen lockerer. Bestimmt, definitiv. Ich finde, man kann da definitiv aber auch das Positive rausziehen. Also für mich ist das ein sehr gutes Learning, mitzukriegen, wie andere Leute auf den Handball zugehen. Also ich kann mir, glaube ich, sehr positive Dinge aus dem Handball hier in Athen ziehen. Ohne dabei natürlich Sachen, die ich vorher gelernt habe, mit einzubeziehen.
Das ist sehr, sehr interessant. Dann lass uns doch erstmal über die Dinge sprechen, die du in Schaffhausen gesehen hast, die es in Deutschland so nicht gab. Was hast du denn aus der Zeit in der Schweiz mitgenommen, was die vielleicht besser machen als wir?
Ich finde, das ist sehr, sehr ähnlich. Also die Organisation, die Infrastruktur, gerade in Schaffhausen, ist vergleichbar mit den besten Vereinen der Bundesliga. Also sei es Trainingsmöglichkeiten, die Halle, direkten Kraftraum mit drin, eine Kabine mit Sauna, mit Whirlpool, mit Kältebecken. Ich glaube nicht, dass es so viele Vereine gibt, die eine bessere Infrastruktur bieten können als die Kadetten. Muss man ganz ehrlich anerkennen, finde ich.
Ja, das sagt ja schon alles aus. Also ich meine, ich habe es ja eben gesagt, du hast in Hannover gespielt, du hast in Berlin gespielt, du hast in Magdeburg gespielt. Das sind ja alles sehr, sehr gute Vereine, die eigentlich auch top aufgestellt sind. Aber kann ich mir auch schon vorstellen, da in Schaffhausen, die Halle ist jetzt auch nicht allzu alt. Also das ist eine relativ moderne Halle, in der man da spielt. Und du warst auch international mit dabei. Und das ist jetzt bei AEK, ich habe eben AEK gesagt, ja, aber ich muss es lernen, es heißt AEK.
Muss ich auch lernen, ja.
Das ist der Verein in Griechenland schlechthin zusammen mit Panathinaikos und Olympiakos. Also das sind die drei großen Vereine. Dann gibt's noch PAOK Saloniki, kennt man auch aus dem Fußball. Also das ist ja da schon ein großer Unterschied. Da sind sehr viele Vereine. Das ist in den letzten Jahren in Portugal auch der Fall gewesen mit Sporting, mit Benfica und dem FC Porto. Und das ist in Griechenland nicht groß anders. Das heißt, da sind auch regelmäßig Fußballfans, die ordentlich Stimmung machen. Weil das habe ich schon mitbekommen, als sie damals im Europapokalfinale waren. Da ging's da mächtig ab in der Halle.
Das ist korrekt, ja. Und das ist auch ein sehr großer Unterschied zu den Fans in Deutschland und in der Schweiz. Also das, was ich bisher als Spieler aktiv bei den Vereinen, wo ich gespielt habe, erlebt habe. Die Fankultur ist eine andere. Also wir hatten beispielsweise, oder ich fange vorher an, für die ersten 4 Heimspiele mussten wir unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen, weil es bei den letzten Finalspielen zwischen Olympiakos und AEK Ausschreitungen gab. Also wir haben quasi ohne Zuschauer gespielt. Dafür hatten wir unser erstes Auswärtsspiel gegen eine Mannschaft, die auch hier in Athen ansässig ist. Und das ist interessanterweise in einem Stadtteil gewesen, der zum größten Teil zu AEK gehört, in Anführungszeichen. Also die Stadtteile sind hier sehr vereinszugehörig. Also es gibt einen Stadtteil, wo größtenteils Fans von Panathinaikos leben. Da sind überall Graffitis an der Wand. Es gibt Stadtteile, die eher zu AEK zugehörig sind. Olympiakos Piräus ist ein angrenzender, nicht wirklich Stadtteil, aber es ist angrenzend zu Athen am Hafen. Da ist alles voll mit Olympiakos-Logos und Graffitis. Also der Sport bzw. diese großen Vereine haben gerade hier in Athen einen extrem hohen Stellenwert. Und der Stadtteil, wo wir unser erstes Saisonspiel hatten, war eben ein Stadtteil, wo AEK sehr präsent ist. Und wir hatten vielleicht 250 bis 300 Fans von AEK in der Halle, die aber Stimmung gemacht haben für 5000. Also es war durchgehend laut in der Halle, es war Wahnsinn. Das ist schwer, sich das vorzustellen, wenn man es nicht erlebt.
Also ich meine, du hast ja auch schon bei einer Europameisterschaft mitgespielt und damals hast du den Titel gewonnen, 2016 mit Deutschland, ist jetzt schon 8 Jahre her. Das heißt, du weißt, wie das ist, auch in vollen Hallen zu spielen oder vor einem großen Publikum in wichtigen Spielen. Aber ich meine, das muss ja auch für dich jetzt noch was absolut Besonderes sein, wenn du da hinkommst mit Anfang 30, du weißt ja nur bedingt, was dich erwartet, weil klar, man kann mit anderen Spielern sprechen, wie du das mit Stipe Mandalinic gemacht hast, aber am Ende weißt du nicht, was zu 100% bei rauskommt und auf dich wirklich wartet. Aber das hört sich an, als würdest du das auch richtig genießen.
Ja, total. Kann ich so unterschreiben, definitiv. Ich freue mich schon auf die Heimspiele, wenn wieder Zuschauer erlaubt sind, muss ich sagen. Das wird bestimmt auch speziell, aber ja, das ist eine komplett neue Erfahrung, auch was die Fankultur angeht. Das hat sicherlich auch seine Nachteile, dass das so ist. Also nur mal ein kleines Beispiel. Die großen Vereine, die du vorhin genannt hast, also hier in Athen wären es Panathinaikos, Olympiakos und AEK, die dürfen nicht mit Gästefans zu den Auswärtsspielen reisen. Also wenn wir zum Beispiel als AEK ein Auswärtsspiel gegen Olympiakos Piräus haben, dann sind Fans von uns dort verboten.
Das ist natürlich dann auch heftig. Also ich kenne das aus dem Fußball in Italien, weil der ein oder andere Hörer wird es mitbekommen haben. Ich habe mal in Italien gelebt und da ist es teilweise auch so, dass sich die Fans, wenn sie Stadionverbot haben, bei Auswärtsspielen ihrer Mannschaft auf der Polizeidienststelle in ihrer Stadt melden müssen. Und zwar zu Spielbeginn, in der Halbzeit und am Spielende. Also dass da auch gar nichts passieren kann, dass sie nicht irgendwie noch kurzfristig dann zum Spiel reisen. Also das sind natürlich Zustände, die nicht gut sind. Du hast es gerade gesagt, das hat eine gute Seite und das hat auch eine Schattenseite. Also da muss man wirklich aufpassen und der Mittelweg, ja, keine Ahnung, ob der da in so einem emotionalen Land, wie Griechenland es ja auch ist, irgendwie zu finden ist. Also kann ich mir ehrlich gesagt sehr, sehr schwer vorstellen. Aber du hast ja gerade gesagt, du möchtest das Positive mitnehmen und ich kann auch absolut nachvollziehen, dass du dich schon darauf freust, auf das, was passiert, wenn da bei euch die Halle voll ist. Wie viele Leute passen da so rein? Also ist das eine normale Schulsporthalle? Ist das ein bisschen moderner? Wie ist das bei AEK?
Unsere Heimspielhalle ist von den Ausmaßen her eher eine Schulsporthalle. Als wir damals mit Schaffhausen in der European League gespielt haben, wurde eine andere Halle als Heimspielstätte verwendet als die Halle, in der wir jetzt spielen. Das war wahrscheinlich bedingt durch die Regularien, dass die Tribüne so und so groß sein muss. Ich sage das deswegen, weil ich noch nicht weiß, ob wir alle Spiele in der Halle spielen, wo wir jetzt gerade sind. Aber das wäre eher von der Größe her eine Schulsporthalle. Das ist aber auf dem Gelände, wo die ganzen Arenen von Olympia 2004 in Athen stehen. Heißt, es ist ein riesiger Komplex, wo ein Fußballstadion ist, wo ein Basketballstadion ist. Und da ist eben auch unsere Halle, wo wir unsere Heimspiele haben. Die ist aber von der Größe her eher eine Schulsporthalle. Ich weiß gar nicht, wie groß die Auslastung maximal ist, aber im unteren vierstelligen Bereich, würde ich sagen.
Okay, aber immerhin. Und ja gut, vielleicht sollte ich mir das unbedingt mal ansehen, wie das ist da bei AEK, weil das hört sich natürlich schon spektakulär an, wenn dann da so ein Derby ansteht. Das ist, ja, das ist was anderes als in Deutschland, machen wir uns nichts vor. Und ich habe ja hier vor anderthalb Jahren in Dortmund das Spiel in der European League der BVB Handballdamen gesehen, vor 11.000 Zuschauern. Das waren halt alles BVB-Fans, die aus dem Fußball kamen, logischerweise, sonst wären die alle nicht so voll gewesen. Aber wenn die dann die Fußballlieder singen, das ist schon sensationell. Kannst du dich denn eigentlich mit deinen Trainingsklamotten außerhalb deines Stadtteils bewegen? Ist das überhaupt sinnvoll, das zu tun?
Sinnvoll ist es nicht. Also uns wird auch gesagt, dass wir am besten nicht mit unserem Logo auf der Brust in der Stadt rumlaufen sollen. Aus Sicherheitsgründen.
Oh, ist aber schon happig.
Ja, ist es definitiv. Also war auch sehr überraschend für mich, muss ich sagen. Aber ich finde, man versteht das immer mehr, wenn man hier lebt und das Ganze so ein bisschen mitbekommt, wie groß die Rivalität zwischen den großen Vereinen dann doch ist. Ja, ich möchte es auch einfach nicht riskieren.
So wie ich dich übrigens kennengelernt habe, bist du ja auch jemand, der vielleicht gerne mal irgendwo ein Fußballspiel sieht oder vielleicht auch mal zum Basketball geht. Das ist ja in Griechenland eine ganz, ganz große Nummer, wenn da die Rivalen gegeneinander spielen. Hast du das mal vor? Hast du das vielleicht schon getan? Oder sagst du dann auch, nee, das ist mir vielleicht zu heikel, ich lass das lieber?
Das würde ich mir auf jeden Fall gerne anschauen. Also besonders Basketball würde mich reizen tatsächlich. Wenn es da die Möglichkeit gibt, solche Spiele zu besuchen, möchte ich das auf jeden Fall tun. Ich glaube, das wäre verschenkt, das nicht zu machen.
Ja, das kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Also ich habe da schon einige Bilder gesehen und das ist hochspektakulär. Und Basketball, wie gesagt, ist, glaube ich zumindest, ist die größte Nummer tatsächlich da. Vielleicht sogar noch ein Stückchen größer als der Fußball, auch wenn das kaum zu glauben ist. Aber die Griechen sind halt auch eine absolute Basketballnation. Erik, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Das war wirklich ja sehr offen und auch interessant, mal Dinge zu erfahren von einem Spieler, der vor der Sommerpause gar nicht wusste, wohin die Reise geht, außer in den Urlaub. Und deswegen freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, für dieses Gespräch. Es war nicht das erste Mal und es wird bestimmt auch nicht das letzte Mal sein, dass du hier mit dabei gewesen bist. Also vielen Dank nochmal da für deine Zeit und schaut, wie gesagt, sehr, sehr gerne vorbei auf unseren sozialen Kanälen bei Facebook, YouTube, Twitter und vor allem bei Instagram. Ich kann es nur nochmal betonen, seid da auch gerne aktiv, meldet euch bei uns, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentarspalten was rein und seid aktiv und mal gucken, wer dann nächste Woche alles so mit dabei ist. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns. Tschüss.